Herzlich willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Ich habe den Titel heute oder die Message heute überschrieben mit Gott schenkt mir eine ewige Wohnung. Und dieser letzte Vers, über den wir heute sprechen wollen, aus dem Psalm 23, möchte ihn mit euch lesen, damit wir ihn nochmal uns ins Gedächtnis rufen. Der heißt im Vers 6, deine Güte und Gnade begleiten mich alle Tage meines Lebens und ich werde für immer im Haus des Herrn wohnen. Amen. Das war jetzt gleichzeitig auch ein Gebet. Wenn du Bibel liest, vor allem die Psalmen, dann stell dir mal vor, es ist direkt dein Gebet. Deine Güte und Gnade begleiten mich alle Tage. Ich werde für immer in deinem Haus sein, Jesus. Vielen Dank dafür. Ich habe ein paar Punkte mitgebracht, um euch irgendwie ein bisschen näher zu bringen, was hier steht. Und ein paar Dinge waren auch für mich so richtige neue Entdeckungen. Aber zuallererst möchte ich dir wirklich heute zusprechen. Gott ist kein Überraschungsei. Und manchmal haben wir das Gefühl, ja, mal schauen, was dann passiert, wenn ich bete. Mal gucken, ob Gott wirklich gut ist. Mal schauen, ob Gott sein Versprechen wirklich erfüllt. Manchmal tun wir so, als ob Gott so ein Überraschungsei wäre. Ja, mal probieren. Ich weiß noch nicht, was dabei rauskommt. Aber es ist nicht so. Und dieser Bibelvers, der sagt genau das. Hey Leute, bei Gott gibt es keine Überraschung. Es ist sicher, was dir im Leben widerfahren wird. Soll ich dir sagen was? Gnade und Güte. Das ist kein Zufall, keine Überraschung, kein okay, es ist halt gut gelaufen, sondern nein, das ist keine Überraschung sei bei Gott, sondern es ist einfach klar, es ist definiert. Wenn du Gott vertraust, ist einfach Güte und Gnade das, was da ist, was du bekommst. Und es ist so krass. Und manchmal, ich weiß, manchmal fühlt sich das Leben nicht so an. Aber ganz ehrlich, wenn ich so zurückschaue in mein Leben, dann merke ich so, ja, da gibt es ganz viele Momente, da war Güte und Gnade omnipräsent. Aber ich habe es nicht realisiert in der Situation. Ich habe es nicht gemerkt. Deine Güte und Gnade begleiten mich alle Tage meines Lebens. Es ist keine Überraschung, es ist schon klar, was kommen wird. Die Treue Gottes. Und ich habe euch deswegen heute einen Schäferhund mitgebracht. Einfach weil, oder? Wir reden ja seit Wochen über Schafe. Und das ist halt einfach auch so, überall wo Schafe sind, ist meistens ein Hund auch nicht weit weg. Ja, es gibt sogar eine Rasse, die danach benannt wurde, der Schäferhund. Ja? Einfach, es ist der tägliche Begleiter eines jeden Hirten. Und wenn du schon mal das irgendwie beobachtet hast, oder dann weißt du, oder du weißt einfach, oder man weiß auch, Hunde sind die treuesten Tiere, die treuesten Begleiter, die es gibt. Die werden dir niemals von der Seite weichen. Und weißt du, und ich habe wie gemerkt, hey krass, dieses Bild möchte ich euch mitgeben. Es gibt einen Hund, den der Hirte bei sich hat. Und dieser Hund, der hat den Titel Güte und Gnade. Jesus, der Hirte, hat einen Hund dabei und der ist immer da, der ist immer omnipräsent. Der wird nie von seiner Seite weichen und auch nie von der Seite der Schafe. Güte und Gnade. Es ist immer da, es ist immer um dich rum, es wird immer da sein. Ich finde das so krass, dieses Bild einfach, und ich möchte dich einfach ermutigen heute, dir das einfach, wie dir das klar zu machen. Ich habe mal nachgelesen, im Hebräischen die Psalmen wurden zum größten Teil auf Hebräisch geschrieben, im Urtext, also in dem, was es wirklich heißt, da steht dieses Wort, keine Ahnung, ob ich das richtig ausspreche, Chesed oder Chesed oder sowas. Chesed. Und ich habe mal geschaut, meine Wortkonkordanz, also mein Wortstudienlexikon, wie auch immer man das nennt, dazu sagt. Da heißt es Verhalten, es geht hier um eine Verhaltensweise, bei der Rechte und Pflichten in einer Gemeinschaft voll und über das notwendige Maß hinaus erfüllt werden. Also nicht, du kriegst nicht die Gnade und die Güte, die notwendig ist. So, ja, das, was es halt zwingend braucht, sondern viel mehr wie das. Übersteigt das Maß dessen, was eigentlich nötig wäre. Und ich finde das so gut, weil das zeigt einfach den Charakter Gottes. Das ist der Charakter Gottes. Das ist so arg liebt Gott uns. Und dann heißt es hier, alle Tage meines Lebens, alle Tage. Und das bedeutet nicht vielleicht, nicht manchmal, nicht nur an Sonntagen oder nur an Montagen oder nur an Tagen, an denen ich einen guten Tag habe oder nur an Tagen, an denen ich zumindest ein bisschen was richtig mache. Nein, alle Tage. Und ich weiß, ich reite darauf so rum. Wir wissen das vielleicht in unserem Kopf. Ja, ja, Gott ist immer da, alle Tage Güte und Gnade. Aber manchmal leben wir nicht danach. Manchmal machen wir uns Vorwürfe, wir haben das Gefühl, boah, ich habe mich versündigt oder ich habe das oder ich habe hier oder ich bin nicht würdig oder Gott oder ich habe die Liebe Gottes nicht verdient oder keine Ahnung, was manchmal so alles in unserem Schädel rumschwirrt. Aber Gott, alle Tage meines Lebens, Güte und Gnade. Ich möchte mit euch lesen, Johannes 10, Vers 11 bis 13, da heißt es, ich bin der gute Hirte, sagt Jesus von sich selber. Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. Einer, der gar kein Hirte ist, sondern die Schafe nur gegen Bezahlung hütet, läuft davon, wenn er den Wolf kommen sieht und lässt die Schafe im Stich. Und der Wolf fällt über die Schafe her und jagt die Herde auseinander. Einem solchen Mann, dem die Schafe nicht selbst gehören, geht es eben nur um seinen Lohn. Die Schafe sind ihm gleichgültig. Schau, Gott ist kein bezahlter Hirte, der sich aus dem Staub macht, wenn es in deinem Leben nicht gut läuft. Der davonläuft, wenn dann irgendwas nicht richtig ist. Sondern Gott ist der gute Hirte, der bei dir bleibt, alle Tage deines Lebens, komme was wolle, weil du ihm so wichtig bist, weil er dich so arg liebt, weil du sein Kind bist, weil er dich geschaffen hat. Und manchmal fällt es uns schwer, das zu glauben. Aber das ist das, was hier steht. Deine Güte und Gnade begleiten mich alle Tage meines Lebens. Und ich hoffe, wenn du ab jetzt diesen Psalm 23 liest, dann hast du dieses Bild von diesem Hirten, der bei dir ist, mit seinem Schäferhund. Güte und Gnade, die bei dir sind. Da gibt es sogar noch ein Detail, das ganz, ganz wichtig ist, dass wir das checken. Und zwar, wenn du andere Übersetzungen liest, von diesem ersten Teil dieses Verses, dann steht nicht immer begleiten, also dass Güte und Gnade uns begleiten, sondern zum Beispiel in der Elberfelder steht, nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Aber das Wort, das hier steht für folgen oder begleiten, das meint kein so ein Folgen, wie wir uns das vielleicht vorstellen, sondern es redet eigentlich eher von einer aktiven Verfolgung. Also es meint eher, Güte und Gnade verfolgen dich. Ich bin manchmal, wo ich als Kind oder als Teenager auch noch manchmal, wenn ich irgendwo gelaufen bin und dann so, ich bin in einem Dorf aufgewachsen und da hat man noch ein bisschen Strom gespart und dann war so eine gewisse Uhrzeit, sind die Laternen ausgegangen und wenn ich dann danach dann von meinen Kumpels irgendwie nach Hause gelaufen bin, war es schon ziemlich dunkel. Ja? Und manchmal, dann bin ich da so gelaufen und dann hatte ich das Gefühl, was ist, wenn mich jetzt jemand verfolgt? Und ich habe gemerkt, oh krass, wir haben oft dieses Verfolgen als wie so ein negatives Ding in unserem Leben. Ah, der verfolgt mich, da verfolgt mich was Negatives. Oder? Das ist wie so ein Fluch, das mir hinterhergeht. Ich möchte heute sagen, hey, werf das weg. Gottes Güte und Gnade verfolgen dich. Und du kannst es nicht verändern, du kannst nicht davon weglaufen. Du musst dir das vorstellen, ja, wie wenn der Hund einfach wie so ein treuer Hund, der dir einfach überall hinterhergeht, egal wo du hingehst, ob mit Gott oder ohne Gott, ob du morgens gebetet hast oder nicht, ob du dir bewusst bist, dass du ein Christ bist oder nicht, ob du in die Kirche gehst oder nicht, ob es dir gut geht oder nicht, ob du krank bist oder gesund, egal was in deinem Leben passiert, die Güte und Gnade Gottes verfolgt dich. Du kannst gar nichts dagegen tun. Das verfolgt dich. Und ich habe gedacht, wie cool, wie krass ist es eigentlich, dass Gott dieses Bild braucht, dass wir verfolgt werden von dieser Güte und von dieser Gnade. Verfolgt. Das heißt, du kannst nicht von Gott weglaufen. Es geht nicht. Gott wird dir immer folgen, aber nicht bösartig. Weil das Einzige, was er will, ist dein Herz zurückgewinnen. Er will eine Beziehung mit dir. Er will mit dir Gemeinschaft haben. Er will mit dir Zeit verbringen. Er will, dass du nach ihm fragst, dass du dich dafür interessierst, was Gott denkt. Ich weiß gar nicht mehr, wann es war. Gestern, glaube ich, hat unser Sohn eine Frage gestellt. Und Kinder stellen immer super Fragen. Ich liebe das. Er hat gesagt, also Papa, wenn Gott allmächtig ist, wieso macht er dann nicht, dass einfach alle ihm an ihn glauben und quasi seine Kinder sind? Könnte er ja machen. Und es ist so eine omnipräsente Frage, ich weiß, die ist immer so da. Und weißt du, was krass ist? Gott hat sich dafür entschieden, jedem Einzelnen von uns einen freien Willen zu geben. Weil er weiß, Liebe ist dann besonders, wenn sich der Mensch freiwillig dafür entscheidet. Ich würde davon sprechen, dass meine Frau nicht eine ungesunde Beziehung hätten, wenn ich sie zwingen würde, mich zu lieben. Und genau das ist bei Gott auch. Gott wünscht sich nichts mehr, wie dass wir mit ihm leben, nach ihm fragen und unser Herz für ihn aufmachen. Aber er kann uns nicht zwingen und er wird uns auch nicht zwingen. Aber ich wünsche mir, dass du dieses Bild mitnimmst. Egal, wo du stehst in deinem Leben heute, wo du gestanden bist oder wo du in Zukunft stehen wirst. Die Güte und Gnade verfolgen dich. Gott sei Dank. Gott sei Dank können wir vor Gott nicht davonlaufen. In dem zweiten Teil von diesem Vers heißt es in Vers 6, und ich werde für immer im Hause des Herrn wohnen. Und das ist auch so spannend, in dem Kontext, die Hirten zusammen mit ihren Hunden, abends gehen sie immer in den Stall zurück, in ein sicheres Nachtlager. Und in dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, da gab es auch einen Schafstall. Und dieser Schafstall, der war immer bewacht. Ich hatte immer ein bisschen Schiss. Die Wiese von meinem Opa, die war da in der Nähe. Und ich habe da immer, wenn ich dann quasi da zu der Wiese fahren wollte mit dem Fahrrad, bin ich immer an dem Schafstall vorbei müssen. Ja? Und die große Frage war immer, sind die Hunde angekettet oder nicht? Weil, verstehst du, das ist einfach der sichere Hafen. Du merkst sofort, für den Hund ist ganz klar, hey, das ist jetzt hier mein Territorium. Da hat niemand was verloren, weil da sind die Schafe drin und ich muss die beschützen. dieser sichere Ort. Und dieser Psalm redet darüber, dass es bei Gott diesen Ort gibt, diesen sicheren Ort, wo wir einfach uns sicher fühlen dürfen, wissen, dass wir hingehören, wo einfach alles in Ordnung ist. David spricht an, also dieser Schreiber von dem Psalm, das war der König David, er spricht an manchen Stellen auch eben davon, wie großartig es ist, wenn wir in dem Haus Gottes sind, in dieser Gegenwart Gottes. Wenn David davon spricht, hat er immer die Stiftshütte oder den Tempel eben im Kopf, weil das der Ort war, wo die Menschen damals Gott einfach erfahren haben und begegnet sind, weil Gott gesagt hat, ich werde in diesem Haus wohnen, in dieser Stiftshütte, in diesem Tempel. Jesus hat dann gesagt, hey, jeder, der an mich glaubt, bei dem werde ich das Herz zu meinem Tempel machen und in seinem Herzen wohnen. Ist auch krass, wie Gott dieses Bild vom Tempel aus dem Alten Testament dann nimmt und in unsere Zeit heute rein übersetzt und sagt, hey, dein Leben ist ist mein Tempel, wenn du an mich glaubst. Und ich werde dort wohnen und ich werde bei dir sein. Aber was dieser Vers auch meint, ist eine ewige Heimat. Eine ewige Heimat. Und ich weiß nicht, wie du darüber denkst, was nach diesem Leben kommt. Aber ich glaube von ganzem Herzen, dass wir nach diesem Leben bei Gott sein werden, wenn wir uns für diesen Hirten auf dieser Welt entscheiden und diesem Hirten nachlaufen, dann wird er uns mit uns zusammen in unsere ewige Heimat gehen, in unser Zuhause, in den Schafstall, wo wir hingehören. Und die Bibel redet sogar darüber, Jesus selber redet darüber, und zwar in Johannes 14, Vers 1 bis 3 heißt es, lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern. Ist noch spannend in dem Kontext. Lasst euch eure Heilsgewissheit nicht rauben, könnt ihr hier ausstehen. Lasst euch das nicht rauben, dass ihr wisst, dass eure ewige Heimat im Himmel ist bei Gott. Lasst euch in eurem Glauben nicht erschüttern, sagte Jesus zu seinen Jüngern, vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten? Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Richtig krass. Wenn wir das nur ansatzweise glauben würden und unser Leben danach ausrichten, was hier steht, ich glaube, wir würden ein anderes Leben leben. Jesus sagt, er baut uns eine Wohnung, er bereitet eine Wohnung für uns im Himmel vor und eines Tages kommt er wieder und holt uns ab für diese Stadt, für diese Wohnung, die er baut. Weißt du, manchmal richten wir uns hier auf dieser Welt ein, wie wenn es gar keine Ewigkeit geben würde. Wie wenn wir hier ewig leben würden. Manchmal verhalten wir uns so, wie wenn dieses Leben das Zentrum unseres Lebens wäre. Und ohne, dass ich jetzt jemanden enttäuschen will, aber dieses Leben ist ein Witz im Vergleich zu dessen, was uns in der Ewigkeit erwarten wird. Sowohl zeitlich, weil vergleich mal 80 Jahre mit Ewigkeit, als auch, glaube ich, dessen, was wir dort erfahren werden und wie das sein wird. Stell dir mal vor, falls du schon mal in den Genuss gekommen sein solltest, die Gegenwart Gottes hier auf dieser Welt erlebt zu haben, vielleicht in einem Worship-Moment, vielleicht in deinem Zimmer, vielleicht beim Bibellesen, vielleicht irgendwo auf einem Berg, I don't know, dann sage ich dir heute, in der Ewigkeit ist es Standard. Und ich freue mich darauf wie ein kleines Kind. Weil ich mich darauf freue, diesen Jesus in die Augen zu gucken, ihn zu umarmen, mit ihm, keine Ahnung, irgendwo spazieren zu gehen, mit ihm eben Zeit zu verbringen. Und ich finde das ist so krass. Und dieser David, der ist der Schreiber von dem Psalm, der schreibt: Und ich werde immer im Hause des Herrn wohnen, weil das unsere Perspektive ist, weil das der Ort ist, wo wir hinkommen werden, wenn wir an den Jesus glauben. Und dieser Jesus, der ist das sichere Ticket für dich zu so einer Wohnung. Das ist, wenn du an den Jesus glaubst und dein Herz aufmachst, die Vergebung von Jesus annimmst, es ist wie wenn du einen Mietvertrag unterschreibst für diese zukünftige Wohnung. Und ich kann dir heute nur sagen, wenn du heute hier bist und du weißt nicht, ob du eine Wohnung hast oder nicht, du kennst diesen Jesus nicht oder du weißt nicht, ob dieser Jesus wirklich auch für deine Sünden und für deine Fehler, für deine Distanz zwischen Gott und dir wirklich gestorben ist, wenn du nicht weißt, ob du wirklich gerettet bist, dann möchte ich dich einladen und ermutigen, mach dein Herz auf und dann bist nur ein Gebet entfernt. Dieses Gebet ist so einfach, du kannst es überall und jederzeit überall beten, kannst einfach sagen, Jesus, hier bin ich. Komm in mein Leben. Es tut mir leid, wo ich Fehler gemacht habe, wo Dinge sind, die mich trennen von dir. Bitte nimm sie weg. Vergib mir meine Schuld. Ich möchte dein Kind sein. Und jetzt gebe ich dir noch einen Geheimtipp mit. Und dann bete jeden Tag. Jesus, komm in mein Leben. Heiliger Geist, erfüll mich und zeig mir, wie du diese Welt siehst und mein Leben. Es ist so krass. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass wir diese Dimensionen erst so richtig verstehen, wenn wir uns mit dem Tod auseinandergesetzt haben. Nämlich mit der Realität, dass wir eines Tages hier gehen werden. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich habe auch erst dann ein neues oder krasseres Verständnis von dem entwickelt, als die ersten Menschen in meinem Leben gestorben sind. Mein Bruder, meine Oma, mein Opa. In einem Alter, wo ich dann gewusst habe, was jetzt eigentlich passiert. Und hey, es ist einfach so wichtig, dass wir diese Entscheidung hier auf dieser Welt treffen. Es heißt in Johannes 10, Vers 27 bis 28, meine Schafe hören meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Sie werden niemals verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Hey, wenn du daran zweifelst, dass du wirklich in den Himmel kommst, dass du wirklich in diese eine Wohnung hast, dass du wirklich glaubst, dass du wirklich, dass Gott dich wirklich liebt, dann möchte ich dir heute zusprechen. Wenn du an diesen Jesus glaubst, wenn du diesen Jesus in dein Herz eingeladen hast, dann gibt es diese Wohnung. Und vielleicht gibt es Momente in deinem Leben, wo du eben gerade irgendwie auf Abwägen bist oder weit weg von Gott oder von Gott gerade davonläufst. Okay. Aber weißt du, was nie passieren darf? Dass du glaubst, dass du jetzt deine Rettung verspielt hast oder verloren hast. Das ist was vom Schlimmsten, was es gibt. Und falls du dich so fühlst und diese Zweifel Teil deines Lebens sind, dann mach einfach dein Herz und sag, Jesus, tut mir so leid. Bitte komm in mein Leben. Bitte schenk mir Glaube. Bitte zeig mir, dass ich dein Kind bin. Hör auf, davon zu rennen. Bet, wenn du nicht glauben kannst, dann bete, dass du glauben kannst. Ich habe dieses Wochenende mich mit einem jungen Mann unterhalten und er hat gesagt, weiß Hannes, manchmal fällt es mir so schwer zu glauben. Einfach zu glauben, dass Gott gut ist, dass Gott mich rettet, dass Gott mir vergibt, dass Gott alles im Griff hat. Und was soll ich denn machen? Manchmal, ich kann einfach manchmal nicht glauben. Sag ich, dann bete einfach jeden Tag, Gott, bitte schenk mir Glauben. Die Bibel sagt sogar, dass es einen Unterschied in unserem Leben macht, dass wir sogar das beten sollen. Vielleicht hat es noch mehr Power, wenn du anderen Leuten sagst, hey, könnt ihr bitte beten für meinen Glauben? Lass uns in dem unterwegs sein. Vielleicht warst du schon mal im Urlaub oder an irgendeinem Ort, wo es vielleicht nicht so schön war, nicht so gemütlich, nicht so cool, nicht so angenehm. Vielleicht hast du nicht so gut geschlafen, vielleicht hast du Flöhe im Kissen gehabt, vielleicht hast du irgendwas erlebt, ja. Und wenn du an einem Ort bist, wo du dich nicht wohlfühlst, dann wachst du immer morgens auf und denkst, ma, freue ich mich, wenn ich wieder heimkomme. Ich freue mich so arg, wenn ich endlich wieder nach Hause, mein eigenes Bett, mein Sessel, mein Stuhl, mein Zimmer. Ich weiß nicht, was es ist. Aber stell dir mal vor, wir freuen uns so auf die Ewigkeit. Natürlich ist es schön, wenn wir uns hier auch wohlfühlen. Darum geht es ja gar nicht. Also hoffentlich fühlt sich euer Leben nicht so an, wie wenn überall Flöhe sind. Aber Leute, heimkommen ist nochmal ein anderes Thema. Und wir kommen heim. Wir gehen nicht weg, wir kommen heim. Das ist ein Riesenunterschied. Wir gehen nicht weg, wir kommen heim. Ich möchte zum Abschluss einen Bibelvers vorlesen, wo David sich ganz viel Zeit nimmt, darüber zu sprechen, wie großartig es sein muss, bei Gott zu sein. Psalm 84, Abvers 2 und dann ein paar einzelne Verse. Wie herrlich sind deine Wohnungen, allmächtiger Herr. Ich sehne mich, ja, ich vergehe vor Sehnsucht, die Vorhöfe des Herrn zu betreten, wo ich den lebendigen Gott mit frohem Herzen anbeten will. Herr, ein einziger Tag in deinen Vorhöfen ist besser als tausend sonst. Lieber möchte ich Torhüter im Haus meines Gottes sein, als in den Häusern der Bösen zu wohnen. Allmächtiger Herr, glücklich ist der Mensch, der auf dich vertraut. Wenn du dir nicht vorstellen kannst, wie schön es im Himmel ist, wenn du dir schwer tust, daran zu glauben und dich darauf zu freuen, dann lies mal regelmäßig solche Psalmen und setz dich damit auseinander, dass das großartig wird. Wunderschön. Wir gehen heim. Wir gehen nicht weg. Wir haben heute das Abendmahl vorbereitet und ich finde, passender geht es nicht. Jesus hat gesagt zu seinen Jüngern, kurz bevor er gekreuzigt wurde und gestorben ist, gesagt, hey, ihr sollt das Abendmahl nehmen, regelmäßig. Es ist mein Leib und mein Blut. Also mein Leib, der gebrochen wird, quasi für Jesus ist gestorben und mein Blut, das Jesus vergossen hat am Kreuz für uns. Wenn wir das Abendmahl nehmen, dann sollen wir symbolisch daran denken, dass wir eine ewige Heimat bei Gott haben, weil Jesus den Weg dazu bereitet hat. Weil Jesus alles gemacht hat, damit es möglich ist, damit wir in dieser Wohnung ein Zuhause haben. Und ich möchte dich heute einladen, jetzt während dem Worship, du kannst gern aufstehen, auf der rechten und linken Seite steht ein Tisch, da ist das Abendmahl vorbereitet, du kannst gern dir ein Brot nehmen, den Wein nehmen oder den Saft, du kannst zum Platz zurückgehen, du kannst auch dort stehen bleiben, du kannst, ess das Brot, trink den Wein, trink den Saft, denk daran, sag Gott Danke, wenn du merkst, wenn du Sünde in deinem Leben hast, etwas, das nicht richtig läuft, dann bekenn's grad und sag, Jesus, bitte vergib mir. Und Jesus hat gesagt, er hat uns versprochen, jeder, der kommt mit Sünde, mit Schuld. Ich werde es ihm vergeben. Krass. Warum? Weil Güte und Gnade, die verfolgen dich. Du kannst nicht davonlaufen. Nimm das Abendmahl, denk dran. Ich möchte dich einladen, noch mit mir aufzustehen. Ich möchte noch beten. Und vielleicht hast du dein eigenes Gebet aufgrund von dieser Message. Da möchte ich einladen, einfach jetzt deine Augen zuzumachen und einfach dein Gebet mit Gott zu sprechen. In deinen Worten, das, was du auf dem Herzen hast, kannst einfach sagen, was dir wichtig ist. Und ich segne dich mit einer Vorfreude auf den Himmel. Ich segne dich mit einem Verständnis für den Himmel, fürs Heimkommen. Ich segne dich mit dem Glaube, dass du eine Wohnung im Himmel hast. Ich segne dich mit Vorfreude und mit Gewissheit, dass du diese Wohnung eines Tages beziehen wirst und in der Gemeinschaft und Gegenwart Gottes sein kannst. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du den Weg bereitet hast, dass du gestorben bist am Kreuz für meine Schuld. Danke, dass ich dein Kind sein darf, dass du mein Hirte bist. Danke, dass deine Güte und Gnade mir folgen mein Leben lang. Und danke, dass ich weiß, wo ich hinkomme nach diesem Leben, nämlich zu dir, in eine von dir vorbereitete Wohnung, in deine Gemeinschaft, in deine Gegenwart. Und ich freue mich drauf, wie ein kleines Kind, Jesus. Amen. Hey, danke fürs Zuschauen. Vielleicht hat dich was in der Message angesprochen oder dir weitergeholfen. Dann schreib es in die Kommentare. Abonniere unbedingt unseren Kanal. Und falls du irgendwelche Infos brauchst oder uns unterstützen willst, findest du alles in der Videobeschreibung oder auf unserer Seite. Wir sehen uns. Bis bald. Ciao.